Hardbody Radio wird unterstützt von empire-sports.de, Ihrem Premium-Shop für Fitnessprodukte. Hardbody Radio.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Hardbody Radio. Mein Name ist Pierre Lamilli.
Und ich bin Carsten Weber.
Ja, Thema Vorbilder. Wir haben jetzt leider den achtfachen Mr. Olympia Ronnie Coleman sehr verletzt, kann man nicht sagen, aber zumindest schwer gezeichnet gesehen. Er hatte eine schwere Rückenoperation, jetzt schon die siebte, die er über sich ergehen lassen musste und ist jetzt zurzeit in Reha. Also wir sehen dann regelmäßig Bilder von ihm, so wo er noch im Rollstuhl sitzen muss, beziehungsweise so ein Lauftraining machen muss. Also wird wahrscheinlich ein sehr umfangreicher Eingriff gewesen sein, sodass er wahrscheinlich neu das Laufen lernen muss. Was waren so deine ersten Empfindungen, als du das gesehen hast?
Ja, man ist da schon betroffen und ist einfach nur traurig, ja. Und man fragt sich dann immer, jeder von uns hat ja die Trainingsvideos gesehen und Beinpressen mit 1000 Kilo und Kniebeugen mit 350, 400 Kilo oder was auch immer, ja. Und wenn das dann auch der Preis ist, den man dafür zahlen muss, vor ein paar Tagen hat der Dallas McCarver ein Kreuzheben-Video reingestellt, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was war, 350 Kilo oder irgendwas.
Ihm gewidmet.
Ja, und das geht dann schon, glaube ich, ein bisschen in eine falsche Richtung, ja.
Ja, ich meine, wenn man das jetzt mal aus der Außendarstellung betrachtet und jemandem Dritten sagt, hier, das ist einer der besten Bodybuilder aller Zeiten, zusammen mit Lee Haney, achtfacher Mr. Olympia. Und das hat Bodybuilding aus ihm gemacht. Ich meine, da können die Ronnie Coleman-Fans noch so frenetisch sein und sagen, ja, Ronnie ist ein Kämpfer, der schafft das. Ist ja eigentlich schade, dass es so laufen musste. Ich meine, wenn man sich mal andere Jungs anguckt, die mit ihm auf der Bühne standen. Kevin Leroney sieht ja zurzeit noch aus wie das blühende Leben.
Ja, es ist einfach eine Katastrophe, finde ich, ja. Und da ist vielleicht auch ein bisschen diese Do-or-Die-Mentalität. Und ich finde halt, beim Ronnie Coleman darf man halt wirklich nicht vergessen, der war ja schon jahrelang Profi, bevor er überhaupt nach ganz vorne gekommen ist.
92 ist er Profi geworden. Da war sein Profidebüt, glaube ich, beim Mr. Olympia in Helsinki. 91 ist er Weltmeister geworden.
In Polen,
hat mir Erich Janner noch geschrieben, dass er dort sogar gewertet hat und sich noch gut an den Ronnie Coleman erinnern konnte. Und er eigentlich ein relativ dünner Typ damals war. Und es ist erstaunlich, wie viel Masse der noch draufgepackt hat.
Ja. Eine spektakuläre V-Form hatte er damals schon gehabt, super, mit einer relativ schmalen Taille.
Tolle Bizepshöhe.
Spitze Bizeps und war schon eine athletische Erscheinung da auf jeden Fall gewesen, muskulöse athletische Erscheinung und hat halt bis ins Uferlose rausgeufert, ja, und also ich finde es schade, für mich ist es nach wie vor einer von, oder vielleicht der Vorzeige Mr. Olympia ist für mich nach wie vor die Haney und da darf man halt auch nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt, wo der Ronnie Coleman seinen ersten Olympiatitel geholt hat, in dem Alter ist der die Haney quasi abgetreten mit 8 Titeln.
Ja, das stimmt.
Und von daher
vom Alter trennt die aber gar nicht so viel. Ich glaube, der Lee Haney ist nur so 8 Jahre oder so älter als Ronnie Coleman.
Ja, das ist, was ich eingangs sagte. Ja. Also er hat schon einen Weg hinter sich gehabt, bevor er überhaupt an der Spitze war. Nicht 1-2 Jahre als Profi wie ein Flex Wheeler, der ein Debüt hatte mit dem Vize-Olympiatitel, oder ein Kevin Leroney, der hatte auch das Debüt auf dem Olympia mit dem Vizetitel, oder ein Phil Heath, der auch relativ schnell weit vorne war. Also er hat sich da echt die Zähne ausgebissen, bis er die Sporty leider nach oben geklettert ist und ist dann noch so lange oben geblieben. 2 Wettkämpfe noch gemacht nachdem er den Titel verloren hat, ja. Das war vielleicht der ein oder andere zu viel.
Denkst du, dass es daran lag, das Training für die Mr. Olympia-Titel oder eher das Training für die Trainingsvideos? Weil wenn man sich mal anguckt, Battle for Olympia 97 oder 98, der trainierte ja ganz, ganz anders. Da macht er, glaube ich, 12 oder 15er Wiederholungen. Und für die Trainingsvideos macht er halt so spektakuläre Sachen. 1 Wiederholung, 2er Wiederholungen. Also Sachen, die eigentlich ziemlich untypisch für einen Bodybuilder sind.
Ich glaube, dass er das halt einfach gemacht hat, weil er es konnte. ja, so blöd, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Also ich meine, die Kraft, die er hatte, das ist ihm ja nicht abzusprechen. Und es war natürlich spektakulär. Es hat kein anderer Bodybuilder solche Gewichte bewegt. Und die Möglichkeiten waren einfach da. Und da hat er das auch einfach gezeigt. Ja,
ja, wobei natürlich, ob jetzt zwei Wiederholungen für einen Muskelaufbau so gut sind. Also er wäre vielleicht auch so Mr. Olympia geworden, wenn er nur mit 250 Kilo Kniebeugen gemacht hat zum Beispiel. Und dann hätte er vielleicht diese Randerscheinung nicht gehabt. Auf der anderen Seite hat er aber auch einen ziemlich beständigen Typen im Nacken gehabt, nämlich dem Jay Cutler, der dann 2001 auf einmal aus dem Nichts mehr oder weniger kam. Jay Cutler war zwar schon 99 bei Miss Olympia, ist da Letzter geworden, aber 2001 war dann auf einmal Zweiter. Und der war dann die Jahre hinterher mehrmals noch die Arnolds gewonnen, war dann so beständig, dass er den vielleicht auch da reingetrieben hat. Ja, wenn du so einen im Nacken hast, wo du weißt, oh, wenn ich hier ein Training ausfallen lasse oder so, vielleicht ist das der Grund, warum mich Jay Cutler überholt. Letztendlich hat es Jay Cutler dann ja sogar zum Schluss geschafft.
Ja, und der Jay Cutler war halt um einiges jünger. Der war auch als 18-, 19-Jähriger, war der schon Teen Mr. USA und war schon spektakulär, aber nichts im Vergleich zu dem, was er aus sich gemacht hat. Und die beiden, das ist mit Sicherheit eine Rivalität, die, was diese Zeitdauer angeht, wie die sich miteinander bekriegt hatten, also über 6, 7, 8 Jahre, das gab's, glaube ich, so in der Form vorher noch nicht.
Doch, hier Leigh Haney und Rich Gaspari.
Okay, ja, wobei ich das sagen muss, dass ein Rich Gaspari meiner Meinung nach nie überhaupt eine Chance hatte, in die Haney zu schlagen. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Und letztendlich haben die zwei sich natürlich ins Extremste reingetrieben. Sowohl der Ronnie Coleman, den Jay Cutler, wie auch umgekehrt, wenn man sich nur mal Bilder vom Jay Cutler ansieht an seine Anfangsjahre als Profi, was er da für einen Rücken hatte und was er zum Schluss für einen Rücken hatte. Also das sieht man halt auch, was auf dem Niveau an Verbesserungen noch möglich ist, wenn man halt genug investiert.
Ich habe aber kein Kreuzheben von ihm mit über 300 Kilo gesehen.
Ich weiß auch nicht, ob man das machen muss, um einen guten Rücken zu bekommen.
Jetzt hier eine ganz andere Fraktion, die ja sagt, ach hier, was orientiert ihr euch denn nach den Profi-Bodybuildern? Bodybuilding ist ja Lifestyle, sind ja hier diese YouTuber. Denen ist das ja sozusagen gefundenes Fressen, wenn sie so eine Ikone darstellen können als Negativbeispiel und sagen können, mach's nicht wie Ronnie Coleman, sondern macht es wie wir. Steht jeden Morgen auf, esst euer Müsli und natürlich das Produkt, was ihr über diesen folgenden Affiliate-Link erwerben könnt und besorgt euch einen Trainingsplan von mir. Denkst du, dass diese YouTube-Leute die besseren Vorbilder sind?
Ich glaube, dass da zurzeit eine gewisse Form von Wandel gibt, ja. Und die Szene wird, so wie sie aktuell ist oder wie sie seit 1, 2 Jahren auf dem Markt ist, die Szene wird bestimmt auch noch eine Weile präsent sein. Aber ich glaube, dass dieser Hype, den die Szene mit sich gebracht hatte, die letzten 1, 2 Jahre, dass die jetzt langsam am Abebben ist.
Sehen wir ja spätestens bei der nächsten FIBO. Jemand, der eine ganz klare Haltung zu den YouTubern hat, ist ja Markus Rühl. Ich glaube, es gibt so ein paar Videos im Netz bei Markus Rühl, glaube ich, auf der YouTube, im YouTube-Channel auch, wo er sich ja ausgiebig über diese YouTuber auslässt, mit denen er auch gemeinsame Seminare schon hatte und sagt zum Beispiel, mach eine Wissenschaft aus einer Sache, wo es keine Wissenschaft gibt. Ja, sagt er, wofür oder was ist denn überhaupt ein Banktrick? Tutorial.
Ja, also das letzte Video, was man da von ihm gesehen hat, ich weiß nicht, ob es das letzte war, aber da trifft er natürlich auch den Nagel auf den Kopf.
War so eine Mischung aus Bodybuilding und Comedy auch, gell?
Ja.
Er erzählt, dass er bei sich im Studio eine Trainingseinführung gemacht hat mit Bankdrücken. Und er hat früher gesagt, also mein Eingangstraining war hier, leg dich auf die Bank, nimm die Hantel auf die Brust und drück's hoch. Und er hatte dann halt irgend so ein Menschen, der sich so ein Bankdruck-Tutorial vorher gekauft hatte und der sich dann erstmal 5 Minuten auf der Bank zurecht machen musste, sodass die Energie von den Füßen über die Bank in die Brust geht.
Ja, so
und er dann nur sagt, welche Energie denn hast du, die Füße in der Steckdose?
Ja, so eine Hühnerkacke. Ja, ich meine, da trifft er den Nagel auf den Kopf. Wir haben schon öfter über diese YouTube-Szene gesprochen. Ich finde an der Entwicklung oder ich finde eins positiv daran, dass das natürlich den ein oder anderen Bodybuilder so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf geküsst hat, ja, und einfach auch den ein oder anderen motiviert hat, ein bisschen mehr über die neuen Medien zu machen. Und das finde ich positiv.
Ihn ja übrigens auch. Also ich weiß nicht, ob er jetzt so viel, wie er jetzt macht, machen würde, wenn es die nicht gäbe.
Ja, wobei man sagen muss, der Markus Rühl hat ja in der Richtung schon immer so ein bisschen mehr gemacht wie der Durchschnitt. Ja, aber letztendlich haben die natürlich da ein gewisses Feld abgegrast, wo der ein oder andere bestimmt sauer war, dass er dieses bestellte Feld davon hat nichts abbekommen.
Denkst du, dass ihn das sauer macht? Ich meine, er musste zu einem Monster mutieren, dass die Leute dann mal den Namen Markus Rühl kannten und jetzt gibt es irgend so ein paar Typen, die halt einfach nur penetrant im Netz ihre Inhalte teilen, die noch nie einen Wettkampf gemacht haben, vielleicht erst 6 Monate trainieren und die man auch kennt. Also das ein bisschen ärgert auch?
Im Hinterkopf hat er das bestimmt, aber das finde ich jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Ja, an seiner Stelle würde ich mich vielleicht auch darüber ärgern. Ja, es wurde halt vielleicht vor 7, 8, 9 Jahren noch nicht so viel Wert auf die Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Gerade jetzt im Falle von dem Markus, das gibt das eine Video mit dem Stefan Raab, wo der Backstage war, wo du auch mal kurz durchs Bild gehuscht bist. Und wir haben uns ja schon drüber unterhalten.
Der Stefan kam ja durch zu mir, weil Markus Rühl im Weg
stand. Ja, der war da im Weg. Genau, da hat's ja gelebt unter dem Jackett, ja, und wir alle kennen das Video und wir haben schon gedacht, was wäre denn gewesen, er hätte da richtig das Knie und den Fuß in die Tür gepresst und wäre mal zu TV Total gegangen oder in Markus Rühl bei TV Total Turm springen, ja, oder bei oder bei der WOC-WM ohne WOC die Eisbahn runter. Ja, vielleicht würde man heute so eine Sache offensiver einfach angehen, weil es ja, andere halt auch tun, ja, und das ist vielleicht so eine kleine verpasste Chance, die gerade er, weil er halt auch ein Sympathieträger ist und weil er ja auch einfach sich medienwirksam präsentieren kann, das ist vielleicht eine kleine Chance, die er verpasst hat, die würde ihm heute bestimmt so nicht mehr durch die Lappen gehen.
Ja, zumindest sagt er, dass diese Tipps, die die YouTuber, also er verallgemeinert das jetzt, beziehungsweise wir wissen nicht, wen er genau gemeint hat, weil da kommen alles immer so Pieptöne in seinem Video, also hat ja zielgerichtet jemanden angesprochen. Also
manchmal piept es auch nur am Stück. Wir müssen
es jetzt verallgemeinern, obwohl er es vielleicht nicht allgemein meinte, sondern eine bestimmte Person, deren Identität wir nicht kennen, angesprochen hat und er meinte, die Tipps wären gefährlich und das sind alles Abzocker und Scharlatane.
Das ist mal ein Statement.
Ja, auf der anderen Seite, ich sag mal, so ein Bankdruck-Tutorial von Markus Rühl wäre ja auch mal ganz nett. Also er könnte es doch auch einfach nachmachen. Ich meine, er hat ja wenigstens was vorzuweisen im Gegensatz zu den Leuten.
Vielleicht, wenn man so erfolgreich im Sport ist, vielleicht setzt man da auch einfach zu viel Wissen schon bei den Leuten, mit denen man vielleicht zusammenarbeitet oder zusammenarbeiten könnte, voraus. Ja, also man macht sich da keine Gedanken drum, um so ein einfaches Thema wie Bankdrücken. Wobei wir wissen natürlich auch alle, dass man dann schon nochmal auf 2, 3 Sachen ein bisschen achten sollte. Ja, ja, das ist ja ganz klar. Und man denkt sich dann vielleicht, warum soll man sich mit so einer Banalität befassen? Ja. Aber scheinbar ist es dann doch letztendlich nötig. Ja,
ja, auf der anderen Seite holen die Leute, die eben auf einem ganz niedrigeren Level ab, die gewöhnlichen Menschen, sage ich jetzt mal, als es ein Markus Rühl je gemacht hat, was aber ja gar nicht sein Nachteil sein muss, weil die werden ja auch irgendwann mal besser und interessieren sich dann dafür, ja, Karl S. ist jetzt nicht mehr ein Vorbild für mich, weil ich habe jetzt vielleicht schon mehr als Karl S., ich brauche das nächste Ziel. Und dann wären sie ja vielleicht schon wieder interessant fürs Bodybuilding. Ich meine, wir sehen das ja auch bei unseren Wettkämpfen. Wir hatten 2013 und 2014 extreme Schwämme an Men's Physik-Athleten. Und jetzt wechselt sich das schon. Also wir können es ja ganz gut vorhersehen durch die Body Extreme Revolution. Und ich würde mal sagen, jetzt gerade auch Bodybuilding ist extrem wieder am Kommen. Die ganzen Leute, denen Classic beziehungsweise den Classic Bodybuilding nicht sexy genug war, denen ist Men's Physik aber auf der anderen Seite zu wenig. Und ja, ich denke mal, dieses Frühjahr werden wir da ein bisschen vollere Bühnen zumindest auch in den Bodybuilding-Klassen sehen.
Ja, wahrscheinlich gerade im Classic-Bodybuilding.
Ja, mal gucken, vielleicht gibt es ja nochmal einen Classic-Physik-Wettkampf. Die IFBB hat ja einen Beschluss gefasst, dass sie die Klasse nicht einführen wird. Also gibt es ja nur bei der NPC und bei den Profis. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen innovativen Veranstalter, der sich da vielleicht was zu einfallen lassen kann.
Schauen wir mal.
Diesen Freitag geht's ja schon los. Vielleicht hast du die erste Ausgabe schon gesehen. Wetter aus Welt. Horst Wetterau unzensiert.
Sensationell.
Apropos YouTube. Ja, jetzt ist er da quasi auch. Ja, wie war so dein Eindruck von der Pilotfolge, dass man mal erfährt, wer ist denn überhaupt der Wetterau und warum mögen ihn die Leute und warum hassen ihn die Leute, die ihn nicht leiden können?
Ja, die den Clip oder die erste Sendung hat das wiedergespiegelt, so ein bisschen. Er ist halt, wie er ist. Und er betreibt den Sport mit einer gnadenlosen Leidenschaft. Er hat schon viele Höhen erlebt und hat schon unglaublich viele Tiefen erlebt in dem Sport. Und er kam auch oft wieder zurück. Man kann vom Horst halten, was man will, aber man muss absolut Respekt vor seiner Leistung haben und muss davor einen Hut ziehen. Das steht, glaube ich, völlig außer Frage. Ja, und wer was anderes behauptet, ja, der Horst wird jetzt sagen, dem gehört ein Arsch getreten. Ja. Und ja, das ist einfach so. Ja, und letztendlich ist er halt, er ist sehr direkt und er ist so, wie er ist, aber man weiß immer, wo man dran ist mit ihm und das macht ihn auf der anderen Seite auch so sympathisch. Und die Welt ist voll mit Ja-Sager und die Welt ist voll mit Leuten, die ihr Fähnchen in den Wind halten, und das macht ihn halt aus, dass er einfach nicht so ist. Und ja, wir haben viel Filmmaterial ja auch gesammelt und da gibt's mit Sicherheit auch noch die ein oder andere super interessante Episode.
Du hast ja auch mal ein bisschen was gefilmt. Hotelzimmer und so weiter auf der Deutschen?
Ja, das sind halt einfach Eindrücke, die man da hat auf dem Wettkampf, auf dem Hotelzimmer zwischen Vorwahl oder vor der Vorwahl und vor der Abendveranstaltung. Leute, die noch nicht so den Bezug haben zu dem Wettkampfsport, für die wird das natürlich doppelt interessant, weil man da halt auch nochmal eine ganz andere Perspektive sieht. Und vor allem zeigt es halt auch einfach den Mensch, wie er jetzt wirklich ist, auch auf eine ganz nahe, besondere Art und Weise. Und das ist absolut sehenswert.
Ja, freut euch also auf die nächsten Folgen von Wetter aus Welt, natürlich auf Podi Extrem. Horst Wetterau wird ja auch Deutschland repräsentieren am Wochenende in New York bei Dave Polambos Bros vs. Bros. Ist ja also fast schon Zungenbrecher. ein Wettkampf, der in einem Studio stattfindet. Jetzt schon die 26. Ausgabe dieser Veranstaltung. Und in der Regel treten halt zwei Teams gegeneinander an. Also in dem Fall ist es jetzt Bankdrücken und Kreuzheben auf Wiederholung. Dann gibt es ein Team USA. William und Jeff Beckman sind dort am Start. Und für Deutschland Horst Wetterau und ja, Murat Demir leider nicht. Murat Demir kann nicht mit in die USA. Wollte ja ursprünglich, nachdem er der erste Classic Bodybuilding Deutscher Meister geworden ist und der erste Amateur-Mr. Olympiasieger, wollte auch der erste Sieger der Arnolds Classic im Classic Physik werden, aber die Klasse gibt's jetzt nicht bei der Arnolds.
Also, kurzfristig abgesagt, ja.
Ja, und man lässt ihn auch nicht mehr switchen, das heißt ja dort Crossover, dass man vom Classic Physik bei Men's Physik starten kann. Da wäre halt schon die Deadline abgelaufen, was ein bisschen unglücklich, die IFBB Pro League hat sogar ihr okay gegeben, aber von Veranstalterseite stehen da halt uns unbekannte organisatorische Gründe im Wege, so dass der Murat leider nicht mitmachen kann. Trotzdem werdet ihr den am Wochenende, wenn auch an anderer Stelle, aber trotzdem auf Body Extreme sehen. Denke ich mal, dass das Team Deutschland dort wohl vertreten sein wird. Wir sagen noch nicht, wer Murats Ersatzmann sein wird. Nicht, dass dem auch noch was dazwischen kommt.
Jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Ja, wird super interessant. Ich meine, gerade ein Akeem Williams, das ist ja auch ein Riesenkoffer, auch ein sehr starker Bodybuilder. Und aber wir kennen ja einen Horst und wir wissen, dass er sich einen Hintern aufreißen wird, um da ein bisschen Parodi zu bieten. Ja, und
unterhaltsam wird es in jedem Fall sein.
Mit Sicherheit, ja.
Und ich bin mir sicher, wenn wir das Studio verlassen, ist es Beth Francis Powerhouse-Gym. Steve Weinberger, der IFBB Pro League Head Judge, wird auch da sein. Und ich bin mir sicher, dass wir aus dem Studio rausgehen werden und die sagen werden, diese Deutschen. Verrückt. Es gibt auch ein neues Produkt-Review. Du hast was zum Protein-Pudding gemacht.
Ja.
Wie hat's geschmeckt?
Gut, lecker. Konnt
leider mir nur auf dem Video angucken.
Ja, probieren ist ein bisschen schwierig, das Video, ja. Also, wie ich auch im Video schon gesagt habe, es ist nicht ganz so süß, es schmeckt nicht künstlich, es ist ein Schoko-Haselnuss-Geschmack, ja, ganz angenehm. Und die Dose hat 300 Gramm Pulver drin. Und ich finde es halt einfach wirklich ganz gut, dass ich mir dann einfach meine Proteinmenge mehr oder weniger zurecht rechnen kann, die ich zu mir nehmen will, und habe da einfach einen super Snack.
Jetzt im Vergleich zu einem Eiweißshake, wann würdest du sagen, ja, ein Protein-Pudding, jetzt unabhängig, was es für einer ist, im Vergleich zu einem Eiweißshake?
Also ein Eiweißshake, den trinke ich, um sofort eine schnelle Proteinzufuhr zu haben, den kippe ich runter und fertig. Mhm. Ja. Bei dem Pudding, wie ich dann so nett gesagt habe, da kann man auch mal abends schön auf der Couch sitzen und ich habe die Schale und habe den Pudding und kann das auch ein bisschen genießen. Ja. Und kann vielleicht die Person, die mit mir auf der Couch sitzt, der auch mal was Gutes gönnen. Und das geht weniger.
Kann die keinen Schokoladenpudding essen?
Es geht
für 19 Cent.
Es geht für mich da weniger nur um die reine Nährstoffaufnahme, sondern man sitzt einfach da und man löffelt was zusammen und es hat einfach so ein bisschen einen Dessert-Charakter und es hat so ein bisschen einen Süßigkeiten-Charakter und deshalb ist das auch wirklich eine schöne Alternative, um auch mal was annähernd Gesundes, Süßes zu sich zu nehmen.
Ja, da also werde ich demnächst wohl auch mal dann probieren. Ja, wir haben gerade den Wetterbericht gecheckt. New York ist schweinekalt. Gott sei Dank haben wir was Warmes zum Anziehen dabei. Das Wetter hier ist aber auch ziemlich wechselhaft. Es tut jetzt gerade die Sonne zwar schön ins Gesicht scheinen, aber ich glaube, morgens ist es nie so schön. Falls ihr auch noch ein paar Klamotten für widriges Wetter braucht, können wir ja so ein kleines Gewinnspiel ausloben. Ich glaube, Empire Sports macht bestimmt mal einen 50-Euro-Gutschein locker, den ihr dann bei denen im Shop einlösen könnt gegen alles Mögliche, was sie dort haben. Gewinnspielfrage wäre, wo hat Ronnie Coleman, oder beziehungsweise welchen Jahr hat Ronnie Coleman das erstmal bei Mr. Olympia teilgenommen? Haut's unten entweder in die Facebook-Kommentarbox rein oder schreibt es einfach sonst wo in die sozialen Medien, Hashtag BodyExtreme, dann finden wir es schon. Und mit ein bisschen Glück kriegt ihr dann was zum Anziehen von uns und Empire Sport. Könnt euch schön reinkuscheln und dabei euren Protein-Pudding essen und euch die nächste Folge Wetter aus Welt angucken, bevor es wieder Hardcore auf die Ohren gibt. In der nächsten Ausgabe Hardbody Radio mit Pierre Lameli
und Carsten Weber.
Hardbody Radio wird unterstützt von empire-sports.de, Ihrem Premium-Shop für Fitnessprodukte. Hardbody.